Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen.
Heute gibt's einen neuen Film im Kino.
Ich habe nicht mal den in der vorigen Woche gesehen.
Ja, diese Zeiten, ja, die gibt's seit einer Weile nicht mehr, dass man darüber stöhnen konnte, dass man ständig Filme im Kino verpasst. Die Kinos sind zu, aber 2021 lässt natürlich die Hoffnung aufkommen, dass wir vielleicht doch bald wieder eintauchen können in diesen dunklen Raum aus Licht und Schatten, den Kinoraum. Wir würdigen ihn in dieser Sendung. Wir schauen auf die aktuellen Entwicklungen auch in der Filmwelt und wir gehen auf Spurensuche im Balkan.
Kroatien. Was für ein wunderschöner Name. Was hast du dort gesucht? Warum wurdest du ermordet? Woher kam deine Lust an der Gefahr, an Extremen?
Ja, es wird gleich um den Dokumentarfilm Chris the Swiss gehen von der Schweizer Regisseurin Anja Kofmehl. Deutschlandfunk Kultur. Das neue Filmjahr hat begonnen. In Hollywood schaut man eher sorgenvoll in die Zukunft. Die Kinos in den wichtigsten Kinostädten des Landes sind seit letztem Frühjahr immer noch geschlossen und die Filmproduktionen in Los Angeles wurden wieder gestoppt. Währenddessen sind die Kinos in China gut besucht. In der Pandemie hat China die USA nun als größter Kinomarkt der Welt überholt. Aber damit ist Hollywood keineswegs vom Thron gestoßen worden. Im Gegenteil, die amerikanische Filmwelt erhofft sich einiges vom chinesischen Kinoboom. Christian Berndt über das Verhältnis zwischen Hollywood und China in Corona-Zeiten.
Die chinesischen Soldaten halten aufopfernd die Stellung gegen japanische Besatzer. Das chinesische Kriegsepos The 800 erzählt eine reale Episode aus dem Jahr 1937 im chinesisch-japanischen Krieg. Der patriotische Action-Blockbuster wurde 2020 der weltweit erfolgreichste Film. Im Pandemiejahr 2020 hat China erstmals die USA als größter Kinomarkt überholt. Das hat zwar auch mit Corona zu tun. 2020 gingen in den USA die Kinoeinnahmen um 82, in China nur um 70% zurück. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kinobesucherzahlen in China die der USA überholen würden. Nicht nur aufgrund der Bevölkerungszahl.
Kino spielt schon eine große Rolle in China. Ich glaube, das geht nicht zuletzt darauf zurück, dass die Kommunisten da sehr viel getan haben in den 50er Jahren, das Kino auch verwendet haben, um auch die letzten Winkel des Landes mit mobilen Produktionsteams zu erreichen. Und das setzt sich ja in gewisser Hinsicht noch fort, insofern als da weiterhin zunehmend Kinos auch gebaut werden.
In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Kinos in China fast verzwanzigfacht. Seinen Rang als wichtigste Kinofabrik der Welt verliert Hollywood damit aber keineswegs, meint der Sinologe und Medienforscher Clemens von Haselberg.
Man darf darüber nicht vergessen, dass ein Großteil der chinesischen Produktion seine Haupteinspielergebnisse immer noch auf dem eigenen Markt erzielt und nicht den Exporterfolg von Hollywood erreichen kann.
Das werde sich auch nicht so schnell ändern.
In Sachen Blockbuster-Gestaltung, in Sachen Annäherung an eine globale Filmsprache, wie Hollywood die geschaffen hat, sind die noch meilenweit davon entfernt.
Hinzu kommen westliche Vorbehalte gegenüber chinesischen Filmen, denen man vorschnell oft eine Staatsideologie unterstelle. Dabei gibt es in China eine sehr vielfältige Filmlandschaft mit Genres vom Horror bis zum Neo-Western und eine lebendige Independence-Szene, so Haselberg.
Was inzwischen durchaus passiert, ist, dass Filme eine gewisse Form der Sozialkritik durchaus äußern dürfen, wie beispielsweise der Film Dying to Survive über ein Krebsmittel, was in China zu teuer war.
Im Film demonstriert eine aufgebrachte Menschenmenge gegen die hohen Medizinpreise. Eine machtvolle Zivilgesellschaft meldet sich zu Wort. Das Problem in China, so Haselberg, ist weniger eine ausgeprägt strenge als vielmehr unberechenbare Zensur.
Zeitlang war das wahnsinnig populär, so Zeitreisegeschichten. Das betraf jetzt eher das Fernsehen als den Film, aber an dem Beispiel kann man es trotzdem ganz gut festmachen, dass dann irgendwann die chinesische Regierung das als einen gefährlichen Eskapismus eingestuft hat und deswegen da einen Riegel vorgeschoben hat.
Einer freiwilligen Zensur würden sich teilweise auch Hollywood-Produzenten unterwerfen, weil sie vom wachsenden chinesischen Markt profitieren wollen. Aber für ausländische Produktionen gibt es in China Beschränkungen.
Also es ist nach wie vor so, dass es eine Quote gibt, dass nur eine begrenzte Zahl von Hollywood-Filmen jedes Jahr in China einen Kinostart erhalten können.
Man arbeitet im Prinzip seit Jahren daran, diese Hürden zu überwinden. Und genau das sorgt auch immer wieder für Kritik, denn die Hürden überwinden heißt nichts anderes, als die Filme aus Hollywood anzupassen.
Und Anpassung, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, bedeutet Selbstzensur.
Zum Beispiel Top Gun Maverick mit Tom Cruise, der kommt ja jetzt erst diesen Sommer heraus. Aber im Trailer gab es einen Ausschnitt von der Jacke von Tom Cruise und da war eine taiwanesische Flagge abgebildet. Und die wurde dann aber ersetzt durch die japanische Flagge, denn offenbar ist das ein Affront gewesen für die Pekinger Regierung.
Der wollte man nicht auf den Schlips treten. Gegen diese Selbstzensur gibt es auch massive Kritik in den USA.
Es gab in 2020 eine Studie zum Beispiel da vom Autorenverband PEN dazu, die sehr, sehr stark kritisiert haben, dass sich Hollywood da viel zu sehr beugt, weil man amerikanische Werte damit auch verrät. Aber Hollywood ist natürlich auch in einer Krise, nicht erst seit Corona,
sondern seit vielen Jahren. Und China ist als Filmmarkt schon lange extrem wichtig für Hollywood.
Es gibt Filmexperten, die mittlerweile sagen, dass ein Erfolg eines Hollywood-Films mittlerweile in China gemacht wird und nicht mehr in den USA. Also wenn ein Film in China floppt, dann ist das finanziell gesehen mehr oder weniger schon ausgemacht, dass der weltweit auch floppt. Also so weit sind wir mittlerweile schon.
Die Pandemie hat China noch wichtiger für den internationalen Filmmarkt gemacht. Auch weil die Kinos dort seit Juli 2020 wieder geöffnet sind, während in den wichtigsten Kinostädten der USA eine Wiedereröffnung der Filmtheater noch nicht absehbar ist.
Gerade die großen Blockbuster à la Marvel, wie Black Widow zum Beispiel, der ja rauskommen soll, also die müssen Gewinne machen und die sollen natürlich auch in China erwirtschaftet werden. Also sieht man schon, vielleicht könnte China der Retter für Hollywood sein in 2021. Aber diese Beziehungen zwischen China und Hollywood, das ist eine Beziehung, die uns noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
Das sagt unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles im Beitrag von Christian Berndt über das Verhältnis von dem chinesischen und dem US-amerikanischen Filmmarkt.
Mehr als 20 Jahre ist es her, seit mein Cousin Chris gestorben ist. Seine Geschichte lässt mich noch immer nicht los.
Bei Dreisat ist in der kommenden Woche ein interessanter Dokumentarfilm zu sehen, der die Grenzen des Dokumentarischen sprengt. Chris the Swiss heißt er und stammt von der Schweizer Regisseurin Anja Kofmehl.
Ich erinnere mich genau an den Abend, als ich von Chris Tod erfuhr. Irgendwo weit weg, in einem fremden Land. Kroatien. Was für ein wunderschöner Name.
Anja Kofmehl taucht dabei ein in die Wirren des Balkankrieges Anfang der 90er Jahre und in die Geschichte ihres eigenen Cousins. Der starb 1992 in Kroatien. Gekommen war dorthin als junger Schweizer Journalist. Gestorben ist er in der Uniform einer internationalen Miliz, die auf der kroatischen Seite im Bürgerkrieg kämpfte. Warum er selbst zur Waffe griff, das blieb für die Familie unklar. Anja Kofmehl ging dann in ihrem Film genau dieser Frage nach, befragte Weggefährten und fügt neben den dokumentarischen Aufnahmen auch düstere Animationssequenzen ein. Ich habe mit Anja Kofmehl gesprochen und sie gefragt, sie waren 10 Jahre alt, als sie vom Tod ihres Cousins erfuhren. Was hat diese Nachricht mit ihnen angestellt und welche Informationen gab es über seinen Tod?
Ja, wie gesagt, ich war damals noch ein Kind und ich wusste nicht, wo Jugoslawien genau ist. Die Familie insgesamt hatte sehr wenig Informationen, was mit Christian passiert ist. Das war vor Internet, vor Handyzeiten und die Kommunikation ins Kriegsgebiet rein war sehr schwierig. Also die Familie wusste damals nicht, wo er überhaupt war. Und hat dann auch erst, als man ihn gefunden hat, tot in der Uniform, hat die Familie erfahren, dass er eigentlich dort in einer Brigade sich engagiert hat oder eingetreten ist.
Das wussten die vorher nicht, weil hingegangen war er ja, wie erwähnt, als Journalist.
Genau, also wir hatten da keine Infos, was er genau gemacht hat. Er ist dann halt ab und zu wieder in der Schweiz aufgetaucht und hat auch Berichte geschrieben für die Schweizer Depeschenagentur. Und dann hat man lange nichts gehört, bis dann die Todesnachricht kam.
Und dann haben Sie ja erst 20 Jahre später angefangen, darüber nachzudenken, einen Film zu machen. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie beschlossen haben, das weiter zu verfolgen für einen Dokumentarfilm?
Also schon damals, als er gestorben ist, gab es Mutmaßungen, was er da gesucht hat, wieso, dass er sich dort beteiligt hat. Ich glaube, ausschlaggebend war dann schon auch mein Alter, weil ich dann so langsam in das Alter kam wie Chris und mir dann vorgestellt habe, okay, jetzt sterben, jetzt so umgebracht werden. Das ist und auch die Frage, was er überhaupt gemacht hat. Wieso hat er den Journalismus an den Nagel gehängt und zur Waffe gegriffen und sich in einer paramilitärischen Truppe engagiert? Wir sind ja immerhin von der gleichen Familie und was hat ihn dazu gebracht? Also.
Genau, und eine Schlüsselfigur scheint dabei ein Mensch zu sein, um den es bei Ihnen im Film auch geht, Eduardo Flores alias Chico. Er hat eine paramilitärische Gruppe auf kroatischer Seite gegründet, den PIV, den First Platoon of International Volunteers, also eine Gruppe aus internationalen Söldnern. Warum hat sich Chris dieser Gruppe angeschlossen? Das ist ja so die Frage, der Sie nachgehen. Welche Erklärung haben Sie im Laufe Ihrer Recherchen gefunden?
Also es gab ganz viele Gerüchte um diese Truppe herum. Eduardo Rocha Flores war selber auch ein Journalist. Also er hat für die spanische La Vanguardia gearbeitet. Es gab diverse Gerüchte, dass diese Truppe involviert gewesen sei in Waffenhandel, Drogenhandel und dass sie Verbindungen gehabt hätte mit Opus Dei. Die eine Theorie ist quasi, dass mein Cousin undercover dort in dieser Truppe sich engagiert hat, um eine Geschichte, ein Buch über die Truppe zu schreiben und über die Drahtzieher dieser Brigade. Andererseits, also es ist auch offensichtlich, dass mein Cousin auch vom Militär fasziniert gewesen war. Als 17-Jähriger war er in Namibia und hat sich dort militärisch ausbilden lassen auf Seiten der Apartheid. Und das ist natürlich eine Seite, die ich als Cousine oder die Familie nicht so gerne sieht, das ist ganz klar. Aber es ist eine Realität meines Cousins gewesen. Und auf der anderen Seite habe ich auch seine Notizbücher aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und dort sehe ich natürlich ganz klar seine Gedanken, die er sich gemacht hat zum Krieg. Und das sind nicht die Gedanken eines Rambo-Typen oder eines Rechtsextremen, sondern es sind sehr humanitäre Fragen. Also wie bringt man quasi Nachbarn dazu, dass sie sich auf einmal einfach die Köpfe einschlagen und sich gegenseitig umbringen auf eine sehr, sehr brutale Weise.
Sie stellen trotzdem auch die Frage, geht das, Abschlachten von Menschen zu dokumentieren, ohne Teil zu werden?
Ich denke, es geht nicht. Das denke ich für mich. Der Film gibt keine Antworten darauf. Ich habe grundsätzlich eigentlich sogar mehr Fragen als Antworten gefunden, auch mit dem Film. Ich habe ja versucht, quasi in dieses Milieu der Söldner einzudringen und auch selber mich diesen Fragen zu stellen. Und in diesem Sinn ist Chris de Suisse eigentlich nicht nur ein Porträt meines Cousins, sondern für mich ist es vielmehr auch ein Antikriegsfilm, der eigentlich zeigt, was Krieg mit Leuten macht. Ja. Einerseits mit den Zivilisten, andererseits aber natürlich auch mit Journalisten. Chris ist nur ein Beispiel davon. Und es ist ganz klar, für einen Journalisten ist es tabu, die Grenzen zu übertreten und zu den Waffen zu greifen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, jeder Kriegsjournalist erlebt Dinge, die sehr schwer auch wegzustecken sind. Wie berichtet man darüber?
Wie Sie sagten, Sie haben auch ehemalige Söldner interviewt, die sagen, dass das Töten auch so eine merkwürdige Energie freigesetzt hat bei ihnen und dass es hinterher schwer war, damit umzugehen. Sie haben ja versucht, sich dem Ganzen anzunähern, aus der Distanz quasi der zeitlichen. Haben Sie verstanden, was Krieg mit Menschen anstellt, dass sie einfach so töten und hinterher dann davon verfolgt werden?
Ich glaube, was ich verstanden habe, ist, dass wenn man es nicht selber erlebt hat, dass man es nicht nachvollziehen kann. Als ich zu recherchieren begann für dieses Projekt, hatte ich eigentlich eine viel klarere Meinung und habe dann einfach auch durch die Gespräche und durch diese Treffen mit Söldnern, mit auch Kriegsjournalisten realisiert eben, es ist sehr einfach aus der Position einer friedlichen Gesellschaft heraus zu beurteilen, was bestimmte Leute machen. Das heißt nicht, dass ich damit einverstanden bin, was viele gemacht haben, aber das Leben ist ein bisschen komplexer als einfach schwarz-weiß. Es gibt ganz viele Graustufen.
Die Frage ist dann ja auch immer, wie setzen Sie das dann in den Film um? Sie haben viele Gespräche geführt, Sie arbeiten aber auch mit Archivmaterial und zeigen auch Leichen aus dem Jugoslawienkrieg. Das Zeigen in dieser Hinsicht ist immer so ein umstrittener Punkt. Sie haben sich dafür entschieden, Leichen zu zeigen. Warum?
Also dieser Film ist ja in dem Sinn etwas speziell, dass er, also ich habe einerseits mit Archivmaterialien, andererseits mit Realaufnahmen und aber auch mit Animationen gearbeitet. Und die Animation ist eigentlich so eine abstrakte, subjektive, manchmal fast träumerische Ebene, poetische Ebene. Und ich wollte die bewusst auch brechen mit den Archiven, weil es ist nicht ein Animationsfilm einfach, sondern wir sprechen da von der Realität. Ich glaube, das hat mich dazu bewogen, auch die Leichen zu zeigen, einfach auch um den Zuschauer ab und zu wieder zurückzuholen und auch zum Nachdenken zu bewegen.
Und diese Animation, über die sollten wir auch nochmal sprechen. Sehr viel arbeiten Sie ja da mit persönlichen Erinnerungen, die Sie als Kind hatten. Am Anfang ist das sehr stark, wird nachher so ein bisschen weniger in den Animationen. Wie sind Sie beim Zeichnen und Animieren vorgegangen?
Also ich komme grundsätzlich aus der Animation. Also ich habe eine Ausbildung als Animationsfilmerin und arbeite auch als Illustratorin. Und deshalb würde ich sagen, dass eigentlich für mich das Bild, die Zeichnung ist meine Art, wie ich mich ausdrücke. Ich habe auch auf den Recherchen viel gezeichnet und es war für mich relativ schnell klar, dass ich da die Animation mit einfließen lassen möchte.
Das sagt Anja Kofmehl. Ihr animierter Dokumentarfilm Chris the Swiss läuft am Montag um 22.25 Uhr bei Dreisat und ist danach auch einen Monat lang in der Dreisat Mediathek verfügbar.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Auf dem Flur gibt es jetzt drei Türen. Auf dem Flur gibt es jetzt drei Türen. Damen, Herren
und Transgender.
Und Transgender. Ich freue mich erst riesig. Doch plötzlich...
Mist. Ich bin voll überfordert.
Ich bin total überfordert.
Er sitzt da. Hat wohl alles um sich herum vergessen. Weißt du, was ich gesagt habe zu der Zeit? Ich sagte, sag mir die Wahrheit. Er stritt erwartungsgemäß alles ab.
Tatsächlich?
Er zog zu ihr. Nach einer Zeit kam er plötzlich wieder an. Kniete vor mir nieder.
Hast du ihm in die Fresse gespuckt?
Als er die Waffe in meiner Hand sah, sagte er, du bist ganz schön verrückt. Aber dann begriff er.
Und? Hat er um sein Leben gefleht?
Er sah mir in die Augen. Er weinte.
Niemals.
Es war so. Er hat geweint.
Ich glaub kein Wort.
Ich hab mir von dir nichts vormachen lassen.
Hast du mich erschossen?
Ja.
Das ist grauenhaft.
Ja, ist es.
Top 5.
Ja, sie sind immer noch zu, die Kinos. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich höre es im Augenblick aus allen Richtungen. Die Sehnsucht nach dem Ort Kino, die packt langsam, aber sicher auch die, die sich mit dem Streaming eigentlich schon lange eingerichtet hatten. Und der Magie des Kinos, was da passiert und wie es passiert, dem geht Hartwig Tegler heute auch in seiner Top 5 nach, in seiner Verbeugung vor diesem Ort.
Filme besitzen die Macht, Träume einzufangen.
Lust auf einen Film?
Er ging in einen dunklen Raum und auf einer weißen Leinwand sah er eine Rakete, die flog direkt ins Auge vom Mann im Mond.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. The Purple Rose of Cairo von Woody Allen, 1985.
Kino als Eskapismus in seiner reinsten Form. Die Geschichten auf der Leinwand in New Jersey während der großen Depression.
Heute gibt es einen neuen Film im Kino.
Ich habe nicht mal den in der vorigen Woche gesehen.
Sie bilden für Cecilia, Mia Farrow, den Fluchtpunkt in ihrem tristen Leben als Ehefrau und Kellnerin. Dann tritt eines Tages der Hauptdarsteller ihres Lieblingsfilms,
Sie meinen mich?
Aus der Leinwand heraus, Magie des Kinos, direkt auf sie zu.
Ich muss mit Ihnen sprechen.
Die große Liebe beginnt, tritt hinein in die Realität, der Traum, die Illusion. Scheint wahr zu werden, solange allerdings nur, bis sich alles als Lug und Trug herausstellt und Cecilia allein, ohne Mann, ohne Job, ohne Wohnung, zurückbleibt und wieder in den dunklen Kinoraum flüchtet. Der träumende und gleichzeitig traurige Blick Cecilias, er ist aber geblieben.
Platz 4. Taxi Driver von Martin Scorsese, 1976.
Ein Tag ist wie der andere. Endlos lang.
Travis will der Einsamkeit im Schmelztiegel New York entfliehen.
Ich wusste, was mir fehlte, war ein Mensch.
Travis, Vietnam-Veteran, Taxifahrer, der nicht schlafen kann. Als Robert De Niro, Travis, die Wahlkampfhelferin, Sybil Shepherd, zum ersten Mal ausführt, geht er mit ihr in ein großes Popcorn-Kino. Sie sitzt vor der Leinwand, ist immer mehr angewidert, kann nicht fassen, was sie sieht, während Travis ihre Reaktion überhaupt nicht versteht.
Das tut mir furchtbar leid, ich kenne mich auch bei
Sie
Filmen nicht so aus.
Sie kennen nur solche Filme, was?
Naja, ich schlaf schlecht, da sehe ich oft, da kenne ich aber härtere Filme.
Das Spiel von Licht und Schatten da im magischen Raum auf der Leinwand enthüllt in dieser Szene die Seite, die das Kino immer auch hat. Die rohe, die verschlingende, die schmutzige, die dämonische. Mithin Abgründe stehen zur Öffnung bereit.
Platz 3. Roma von Alfonso Cuarón, 2018.
Cleo, das Kindermädchen der reichen Familie, mit ihrem Liebhaber ganz in der hinteren Reihe im riesigen Kino in Mexiko-Stadt. Doch während auf der Leinwand die Komiker Louis de Funès, Bourville und Terry Thomas in der Komödie Die große Sause, die Nazis im besetzten Frankreich an der Nase herumführen, gibt es für die junge Frau keinen Raum für Freude oder Magie. Cleo ist schwanger. Als sie das dem Erzeuger neben ihr im Kinosessel mitteilt, ist der schnell auf der Toilette und schließlich ganz auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ein Bild für Cleos Leben, ihre Realität, das zum komischen Kinoabspann der großen Sause wie ein bitterböser, ja zynischer Kontrapunkt wirkt.
Platz 2. Inglourious Basterds von Quentin Tarantino, 2009.
Oder vielleicht einfach die Realität umschreiben? Die Nazi-Größen Hitler, Goebbels und Konsorten im Kino im besetzten Paris. Feixend, grinsend, wenn der deutsche Lanzer im Film, der hier Premiere feiert, alliierte Soldaten einen nach dem anderen abknallt. Plötzlich ein harter Schnitt und auf der riesigen Leinwand erscheint das Gesicht von Melanie Laurent als Jüdin Shoshana mit ihrer Verkündigung.
Ich will eine Nachricht an Deutschland schicken. Und zwar, dass ihr alle sterben werdet. Und ihr sollt ihr dabei tief in die Augen sehen. Der Jüdin, die euch tötet. Marcel, brenne es nieder.
Das Kino als mächtiges Werkzeug, das dem Nazispuk im lodernden Feuer actionreich in einem Lichtspielhaus in Paris das Ende bereitet. Tarantinos Beharren darauf, dass der Film ein magisches Instrument ist, und wir nur da sitzen müssen im Kinoraum vor der Leinwand, um eine andere Realität zu erleben und zu beschwören.
Platz 1. Die Geschichte der Nana S. von Jean-Luc Godard, 1962.
Nana, Gelegenheitsprostituierte, will nicht mit ihrem Freund, / Zuhälter, essen gehen, möchte lieber ins Kino. Es läuft Karl Theodor Dreyers Die Passion der Jungfrau von Orléans von 1928. Anna Karina im fast leeren Kinosaal, Großaufnahme. Im Gegenschnitt auf der Leinwand die Großaufnahme von Maria Falconetti, Dreyers Jeanne d'Arc. Ihre Verstörung angesichts der drohenden Hinrichtung, ihre Tränen, wieder Gegenschnitt. Die Tränen von Nana, die von Anna Karina, sie werden zu denen von Jeanne. Vivre sa vie heißt Godards Film im Original, lebe dein Leben. Also, schließlich, vielleicht ging es immer darum, am Ende die Auflösung in der vollkommenen Verschmelzung mit der Leinwand in diesem dunklen Raum.
Pieces of a Woman gehörte zu den wenigen Filmen im letzten Jahr, die eine Weltpremiere ja wie aus einer anderen Zeit hatten. Beim physisch stattfindenden Filmfestival in Venedig nämlich. Da wurde der Film vor Publikum gezeigt und dann gewann Vanessa Kirby sogar den Preis als beste Hauptdarstellerin. Kurz danach sicherte sich Netflix die Rechte an dem Drama des ungarischen Autorenfilmers Cornel Mundruczó. Jetzt kann man Pieces of a Woman auf der Streaming-Plattform sehen und mein Vollbildkollege Patrick Wilinski hat sich in Venedig mit Regisseur Mundruczó getroffen und auch seiner Drehbuchautorin Katta Weber, die Patrick ja als Frau einen sehr besonderen Bezug zum Stoff hat, oder?
Ja, das stimmt, denn im Kern geht es ja in Pieces of a Woman um die Trauer einer Frau, einer Mutter, die keine sein konnte. Und wir werden gleich zu Beginn in eine Geburt hineingeworfen. Wir sehen ein junges Ehepaar in Boston, sind glücklich, das erste Kind ist unterwegs. Am Abend setzen die Wehen ein.
Oh, sieh noch mal an. Langsam fängt's an, richtig.
Mach ich.
Die Schmerzen werden immer schlimmer. Oh Gott. Wow. Jetzt guck mich nicht so an.
Komm mal zu mir. Komm, komm her.
Das Kind soll zu Hause geboren werden, eine Hebamme kommt, aber irgendetwas geht schief, ein Krankenwagen muss gerufen werden, das Kind ist nach der Geburt tot und erst dann beginnt der eigentliche Film. Also die Pieces of a Woman sind wirklich eine Frau, die sich aus einzelnen Teilen wieder zusammensetzen muss. Wir sehen, wie Martha mit dem Tod ihres Säuglings umgehen muss, wie ihre Ehe daran zerbricht, aber auch ihr Verhältnis zu ihrer Familie sich neu sortieren muss. Und man spürt da auch ein bisschen, dass Pieces of a Woman ein Theaterstück war, jetzt eben Kinofilm geworden ist. Und als ich Cornel Mundruchot und Kata Weber zum Interview traf, wollte ich von beiden wissen, was genau sie am Prozess der Trauer eigentlich festhalten wollten.
There is no recipe how to grieve. You cannot tell another person what he or she should do.
Es gibt kein Rezept dafür, wie man trauert. Man kann einer anderen Person nicht sagen, was er oder sie tun sollte. Ich habe auch meine eigene Erfahrung mit einem solchen Verlust. Ich habe viel von den Erzählungen anderer gelernt. Sie waren alle sehr unterschiedlich. Aber eine Sache war gleich. Alle Frauen sprachen über ein Gefühl der Isolation, der Einsamkeit. Das sollte ein Thema im Film sein.
Es gibt psychologische Modelle, die besagen, dass die meisten Menschen gleich trauern. Es gibt diese 5 Stufen der Trauer. Nach Ihrem Film und auch das, was Sie erzählt haben über Ihre Recherchen, würden Sie sagen, dass das nicht stimmt?
Es stimmt überhaupt nicht. Viele Frauen haben gesagt, ich war so einsam und viele Leute wollten, dass ich wieder glücklich und so wie früher bin, was aber nicht möglich war. Ich wollte nicht einfach weitermachen. Es gab da eine Verbindung zum Baby. Andere Frauen haben gesagt, mir ging es okay. Ich bin mit meinem anderen Kind zum Spielplatz gegangen und da gab es dann Menschen, die fragten mich, wie ich zum Spielplatz kommen könnte, ob ich nicht leiden und trauern würde. Das sind 2 Beispiele, die so unterschiedlich und doch so verwandt sind. Die Umgebung respektiert nicht, wie jemand trauern möchte.
But so much the same thing, that they don't respect the way the person wants to grieve.
Martha, und das erscheint mir sehr wichtig, ist ein Mitglied einer Holocaust-überlebenden Familie. Und gerade in den Konfrontationen mit ihrer Mutter, übrigens wunderbar gespielt von Ellen Burstyn, der Oscar-Gewinnerin dieser Legende des New Hollywood, die diese Holocaust-Überlebende auch verkörpert hat, ich das Gefühl, dass Trauern und Trauer für ein Mitglied einer solchen Familie etwas komplett anderes bedeutet. Wie verändert das die Trauer, wenn man Mitglied so einer Familie ist?
Ja, ich habe diese Familiensituation gewählt, weil sie mir sehr vertraut ist und ich wollte eine Umgebung schaffen, die ich gut kenne. Vielleicht ein bisschen zu gut. Die Familien geben diese Fähigkeit weiter, immer betrunken zu sein, immer perfekt, nie aufzufallen. Sich anzupassen ist wichtig. Aber das hilft Martha nicht. Sie muss sich ihrem Scheitern stellen. Und Scheitern sollte kein falsches Wort sein. Sie muss das akzeptieren und auch ihre Mutter. Das war mir wichtig, dass es für Martha sehr persönlich ist und dass sie so mutig ist, nicht andere zu beschuldigen und sich gleichzeitig eingesteht, dass sie verletzlich ist und auch scheitern kann.
But also accept herself as someone who can be vulnerable and can fail.
Now, Sie als Regisseur hatten ja jetzt die Schwierigkeit, Bilder zu finden für einen sehr internalisierten Prozess. Die Trauer passiert in Martha. Wie sind Sie da vorgegangen? Welche Bilder wollten Sie finden?
The inner journey of Martha.
This movie is really abstract for me as well, in that sense that our major subject is isolation and loneliness.
Für mich ist der Film sehr abstrakt in dem Sinne, dass unser großes Thema Einsamkeit ist und der Wunsch, jemanden um sich zu haben, der nicht da sein kann. Das ist ein bisschen ein Antifilm-Thema. Und wie kann man das darstellen? Wir hatten das Gefühl, dass es da ein paar andere Motive gibt, wie zum Beispiel den Apfel, der eine Verbindung zu den Toten herstellt. Und wir haben auch entschieden, mit der Kamera etwas Spirituelles zu schaffen. Um den Schauspielern eine gewisse Freiheit zu geben, wäre die offensichtliche Wahl eine Handkamera. Aber das fanden wir zu persönlich. Hätten wir aus der Entfernung gefilmt, wären wir zu manipulativ gewesen. Wir hätten so getan, als seien wir objektiv. Wir haben also nach etwas gesucht, das spirituell und persönlich und menschlich ist. Schließlich haben wir einfach einen Kameragimbal benutzt, also mit einer Aufhängung gearbeitet, sodass wir irgendwo zwischen Handkamera und Steadicam lagen. Ein Gimbal ist flexibel, macht die Bewegungen flüssig. Es ist ein bisschen wie Ölmalerei. Das war die visuelle Sprache, die wir anstrebten. Und ich glaube, es ist die Perspektive der Person, die nicht da ist. Und auch das Publikum hat das Gefühl, nicht alleine zu sein. Irgendwas ist doch da um sie herum los.
Ihr Film beginnt mit einer fast 30-minütigen Sequenz in einer Einstellung, über die hier jeder spricht. Es ist diese große Katastrophe, die Sean und Martha passiert. Die Geburt ihres Kindes, eine Hausgeburt, geht schief. Sie zeigen das, wie gesagt, in Echtzeit.
im Maßstab 1:1. Liegt das daran, dass wir mit den beiden diese Tragödie erleben und dass sie dann eben einen Film von diesen beiden erzählen können, von Marthas Trauer, von Seans Trauer und nicht so sehr Bezug nehmen müssen auf eine universelle Art des Trauerns? Welche Funktion hat für Sie diese Sequenz?
You know what I mean? Yeah, absolutely. I mean, it was a very long process how we can do that, but also it was.
Es war ein langer Prozess, bis wir dahin kamen, aber die Szene nahm auch viele Seiten im Drehbuch ein. Als Regisseur stehst du vor einem Problem. Wie kannst du eine Geburt im Film zeigen? Jemand sagte mir, das sei ungewöhnlich. Natürlich ist es ungewöhnlich, denn es ist nicht machbar in so vielerlei Hinsicht. Wie geht man da also am besten vor? Wir sind dann bei der Idee der komprimierten Zeit gelandet und haben uns gefragt, wie kann man 12 Stunden zu 20 Minuten komprimieren? Welche Phasen der Geburt gibt es? Was ist die Funktion für eine bestimmte Phase? Aber wir wollten keine Schnitte benutzen. Jetzt wirkt die Zeit endlos. Und weil wir nicht geschnitten haben und nahe dran sind an Martha, fühlen wir alle mit ihr, auch wenn es grauenhaft und unkontrollierbar ist. Es sind höhere Mächte, die da am Werk sind, und das stellt etwas mit uns an. Am Ende fühlten wir uns alle ein bisschen wie Martha. Wir waren ja alle mal in einem Bauch. Und das hat mich interessiert. Und deswegen haben wir den Titel auch nach der Szene gesetzt. Es ist wie eine lange, monolithische Einleitung. Und dann beginnt der Film.
It's like a monolith of the movie. This is this movie about. This event is this movie about. And then the movie starts.
Cornel Mundruczo und Katta Weber im Gespräch mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski. Den Film Pieces of a Woman können Sie jetzt bei der Streaming-Plattform Netflix sehen. Sein Name ist Lupin, Arsène Lupin, Beruf Meisterdieb und Gentleman. Erschaffen hat ihn der französische Autor Maurice Leblanc 1905, zuerst als Fortsetzungsgeschichten für Illustrierte, dann in Roman. Die erste Verfilmung gab es 1910 und dann folgten auch viele weitere. Nun läuft Lupin seit gestern auf Netflix als französische Eigenproduktion und mit dem Schauspieler Omar Sy in der Hauptrolle. Jörg Taschmann hat die erste Staffel gesehen. Jörg Taschmann, Omar Sy ist ja seit ziemlich beste Freunde nicht nur in Frankreich ein Star. Bisher war Arsène Lupin immer ein sehr weißer Meisterdieb, oft mit Zylinder, Frack und Monocke. Wie passt denn jetzt Omar Sy in diese Rolle?
Nun, das Besondere an dieser Serie ist, dass sie in der Jetztzeit spielt und Omar Sy ist ein Meisterdieb, aber stammt aus dem Senegal und heißt Assane Diop und sein alleinerziehender Vater war einst Chauffeur bei reichen Adligen, den Pellegrinis, und man hat seinem Vater unterstellt, einen Juwelengeschmuck, der einst Marie Antoinette gehört haben soll, gestohlen zu haben. Dafür kam der Vater ins Gefängnis, wo er sich aus Scham das Leben nahm, und als Kind schenkte ihm sein Vater aber einst einen Arsène Lupin-Roman, und nun, 25 Jahre später, lässt sich Arsène, der ein genialer Einbrecher und Verwechslungskünstler ist, von diesen Abenteuern Arsène Lupins inspirieren, um seinen damals unschuldigen Vater zu rächen, denn der Schmuck ist wieder aufgetaucht und soll versteigert werden. Und das alles wird mit einer Mischung aus Action, Humor und sehr viel Aufwand inszeniert. Das kann man auch so ein bisschen dem Trailer anhören.
Ich habe viel gelesen in deinem Alter. Das hat mir dein Großvater geschenkt. Das wird dir gefallen.
Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner.
25 Jahre dachte ich, mein Vater sei ein Dieb. Ich musste damit leben. Er hat ihm einen Diebstahl untergeschoben.
Lassen Sie mich los!
Ich räche mich an Pellegrini.
Also das ein Ausschnitt aus dem Trailer von Lupin. Solche Trailer sind ja auch viel actionlastiger als die Filme oder Serien dazu. Egal, hat denn Netflix, Jörg Taschmann, hier richtig viel Geld in die Hand genommen, um endlich mal mit einer französischen Eigenproduktion zu punkten und das vielleicht auf Kosten, sagen wir mal, des menschlichen Touches?
Also Regie hat hier ein Franzose geführt, der sehr Hollywood-erprobt ist, nämlich Louis Leterrier. Der stammt aus diesem Luc Besson-Stall. Das heißt, französische Regisseure haben Actionfilme auf Englisch gedreht, mit Liam Neeson beispielsweise. Und er hat eben auch Der Transporter gedreht, aber auch Filme wie Kampf der Titanen, aber eben auch den Gaunerfilm Die Unfassbaren, der auf Englisch Now You See Me hieß. Und es gelingt eigentlich Leterrier gut, diese Balance zwischen Action, Humor und einer Geschichte mit viel Herz zu erzählen. Denn vor allem in Rückblenden erfährt man viel über das Leben des weisen jungen Arsène, der auf ein Edelinternat gegangen ist. Man erfährt was über seine erste Liebe, seinen besten Freund, der übrigens ein genialer Fälscher ist. Und es liegt natürlich am Charme von Omar Sy, der vielleicht hier in seiner besten Rolle seit Ziemlich beste Freunde zu sehen ist, dass Lupin funktioniert und auch prächtig unterhält.
Vielleicht nochmal zu dieser Kunstfigur von Arsène Lupin. In Frankreich, auch in vielen anderen Ländern, ist er sehr bekannt, populär, sehr viel mehr als hier in Deutschland. Woran liegt es?
Also schon bei den Büchern, einige dieser Bücher bekommt man streckenweise nur noch antiquarisch. Es gibt ja sehr viele davon, muss man auch dazu sagen. Einige sind seit den späten 20er Jahren auf Deutsch nie mehr verlegt worden. Und bei den Verfilmungen ist in Deutschland, glaube ich, vor allem der Film Arsène Lupin, der Millionendieb aus dem Jahr 1957 bekannt, weil der eben mit Lieselotte Pulver und Oe Hasse auch deutsche Stars zu bieten hatte. Aber beispielsweise gab es eine japanische Manga-Serie, Lupin 3, die hat auch Hayao Miyazaki mitverantwortet und die war von 1971. In Deutschland kam das 30 Jahre später auf MTV heraus. Und dann hat Miyazaki auch wirklich noch einen eigenen Spielfilm gemacht, 1979, Das Schloss der Cagliostro. Und das erschien auch nur mit Jahren Verspätung bei uns. In Italien dagegen war schon der Manga-Kult. Also generell denke ich, wir Deutsche hier, wir sind wertkonservativ. Da tut man sich schwer mit so einem Gentleman-Einbrecher, der auch noch so leicht anarchistische Züge trägt. Und der Schöpfer Maurice Leblanc hat ihn ganz bewusst als Gegenstück zu Sherlock Holmes damals konzipiert. Der ist ja eher staatstragend. Und selbst ein so aufwendiger französischer Film von 2004 über Arsène Lupin mit Romain Duris, Eva Green und Christian Scott Thomas kam bei uns in Deutschland nie in die Kinos, sondern erschien gleich auf DVD.
Ja, aber dieser französische Spielfilm eben von Jean-Paul Salomé, der erhielt eher durchwachsene Kritiken, war ein richtig teurer Kostümfilm. Haben sich denn die Macher der Netflix-Serie haben die jetzt mit Lupin nun den Meisterdieb entstaubt oder politisch korrekter angepasst?
Also ich finde, man hat die Figur schon ein wenig geglättet. Das liegt natürlich auch an Omar Sy. Und hier ist aber nun ja auch nicht mehr Arsène Lupin die Hauptfigur, sondern nur jemand, der ihn sehr verehrt, für den eben dieser Arsène Lupin ein Idol ist. Und dieser Arsène ist Familienvater, lebt mit der Mutter seines 14-jährigen Sohnes aber schon lange nicht mehr zusammen. Sie war seine erste große Liebe, die er schon im Internat kennengelernt hat. Und die beiden stehen sich auch noch nah. Ludivine Sagnier spielt diese Frau. Arsène Diop ist eben auch kein Frauenheld mehr, wie das beispielsweise Romain Duris sehr war in diesem französischen Film. Und dieser Arsène flirtet zwar sehr viel, hat aber gar kein Liebesleben. Und nur in Rückblenden sieht man dann seine kleine kriminelle Vergangenheit so ein bisschen aufblitzen. Denn eigentlich will er hier in den 5 Folgen nur den Vater rächen und kämpft dabei gegen korrupte Polizisten und Medien, die von dem Schurken Pellegrini kontrolliert werden. Und wie gesagt, Romain Duris hat ihn ganz anders angelegt. Viel amoralischer, skrupelloser und auch irgendwo geckenhafter. Aber ich kann es nur noch mal betonen, Omar Sy spielt das wirklich großartig und sehr überzeugend. Und dann gibt es eben neue Konflikte. Er ist eben Vater und kümmert sich eben auch noch um seinen Sohn und möchte seinem Sohn auch etwas bieten. Das Einzige, was mich wirklich frustriert hat nach 5 Folgen, war Schluss. Und das ist ein sehr fieser Cliffhanger. Und angeblich gibt es schon weitere 5 Folgen. Nur keiner weiß, wann Netflix die uns dann zeigt.
Okay, aber jetzt gibt es eben erstmal die erste Staffel. Jörg Taschmann über die neue Serie Lupin mit Hauptdarsteller Omar Sy. Sie ist jetzt bei Netflix zu sehen. Paiser von Roberto Rossellini zählt zu den Klassikern des neorealistischen Kinos. Der Film stammt aus dem Jahr 1946. Es ist ein Episodenfilm und er schildert die Befreiung Italiens durch die Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkrieges. Soweit der bekannte Teil. Was weitgehend unbekannt ist, der deutsch-amerikanische Schriftsteller Klaus Mann war beteiligt am Film. Er hat ein vollständiges Drehbuch für eine Episode geschrieben. Die wurde dann jedoch nicht realisiert. Die Hintergründe dieser Geschichte beleuchtet jetzt ein neues Buch mit dem Titel Der Kaplan. Gelesen hat es für uns der Filmhistoriker Andreas Kötzing und mit ihm spreche ich jetzt über die Zusammenarbeit von Roberto Rossellini und Klaus Mann bei den Dreharbeiten zu Paiser. Herr Kötzing, wie kam es dazu, dass Klaus Mann bei Paiser in Italien mitgewirkt hat?
Klaus Mann war ja schon relativ frühzeitig aus Deutschland in die USA emigriert und er hat dann tatsächlich aktiv als Soldat auf Seiten der Amerikaner gegen die Nationalsozialisten gekämpft und ist auch vor Ort stationiert gewesen. Erst in Nordafrika, später kam er dann nach Italien und er hat sozusagen das Ende des Krieges dort hautnah miterlebt und in der unmittelbaren Nachkriegszeit dann dort auch wieder versucht, als freier Schriftsteller zu arbeiten. Und die Zusammenarbeit mit Rossellini kam im Prinzip zustande, nachdem er Rom offene Stadt, also den Vorgängerfilm von Rossellini, gesehen gesehen hatte, sehr angetan davon war und dort Kontakte entstanden waren zu Rossellinis Team und er gehört hat, dass dort ein neuer Film gedreht werden soll über das Ende der Kriegszeit in Italien, über die Besetzung durch die Amerikaner. Und dadurch, dass er eben selber so hautnah an diesem Prozess dabei gewesen ist, kam er relativ schnell dafür in Frage. Und er hat dann aktiv das bereits vorhandene Drehbuch, die bereits vorhandenen Drehbuchentwürfe für die einzelnen Episoden überarbeitet und eben selber tatsächlich auch diese eine Episode mit dem Titel Kaplan selber verfasst für den Film, die ursprünglich eben tatsächlich ein Kernbestandteil des Films sein sollte.
Ein Großteil dieses neuen Buches besteht nun auch aus dem Drehbuch, das Klaus Mann verfasst hat. Wie Sie sagten, der Titel heißt Der Kaplan. Wovon genau handelt denn die Geschichte?
Sie handelt von einem Militärkaplan, der vor Ort in einem kleinen Ort in Italien stationiert ist, während die Amerikaner dort eintreffen und der eine sehr enge Beziehung bereits zu den italienischen Einwohnern aufgebaut hat. Er vermittelt so ein bisschen zwischen den Amerikanern und den Italienern. Er wirkt einerseits so ein bisschen pazifistisch, fast muss man sagen, auf die Amerikaner ein, die eigentlich sehr hart und sehr streng vorgehen wollen, gegen die Nationalsozialisten natürlich vor Ort kämpfen, aber eben auch gegen die italienische Bevölkerung, die zum Teil mit den Nationalsozialisten kollaboriert, selbst noch Verbindungen zu den Faschisten in Italien unterhält. Und das ist etwas, was dieses Drehbuch oder diese Episode, finde ich, auch so besonders macht, weil es eben nicht nur die Situation schildert der Amerikaner vor Ort, sondern zugleich eben auch die Ambivalenzen innerhalb der italienischen Gesellschaft aufzeigt. Denn wir wissen ja alle, dass diese Erzählung von der Befreiung der Italiener vom Faschismus durch die Amerikaner, das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Es gab auch innerhalb der italienischen Bevölkerung einen sehr, sehr großen Anteil, die mit der Mussolini-Regierung sympathisiert, kollaboriert, sie unterstützt hatten. Und das zeigt eben diese Drehbuchskizze, dieses Drehbuch von Klaus Mann, das wirklich auch sehr detailliert ausgearbeitet ist, bis hin zu ganz konkreten szenischen Beschreibungen, die Art, wie die Kamera eingesetzt werden sollte, doch sehr deutlich. Also man merkt, da ist sehr viel literarische Qualität da und er hat auch sehr viel Zeit in die Entwicklung dieses Drehbuches investiert.
Und trotzdem hat dann Rossellini die Episode nicht für seinen Film verwendet. Warum nicht? Was erfährt man im Buch dazu?
Also das Buch geht darauf sehr ausführlich ein und versucht so verschiedene Dinge zusammenzutragen. Es besteht ja aus mehreren Beiträgen, es ist ein Sammelband, mit dem wir es hier zu tun haben. Und da gibt es unter anderem einen Text von Friedrich Kroll, der wirklich einer der besten Klaus-Mann-Experten ist, der das ziemlich genau ausleuchtet und verschiedene Themen anschneidet. Da gab es einerseits eine Konkurrenzsituation zu italienischen Autoren, die selber am Drehbuch mitgewirkt hatten. Es ist natürlich Rossellini, der immer ein sehr dominanter, ein sehr starker Regisseur war, der eigene Vorstellungen hatte und sich vielleicht aus persönlichen Gründen auch nicht so sehr mit diesem Manuskript von Klaus Mann identifizieren konnte. Es scheint mir aber vor allem auch ein Grund gewesen zu sein, den Friedrich Kroll auch sehr deutlich benennt. Und das ist das, was ich eben schon gesagt hatte, nämlich diese Ambivalenzen innerhalb der italienischen Gesellschaft, die dort deutlich werden. Rossellinis neorealistischen Filme, diese drei, da gehört ja dann auch noch Deutschland im Jahre Null mit dazu, die schildern alle tatsächlich, wie die Gesellschaft von Nationalsozialisten besetzt gewesen ist. Und speziell im Hinblick auf die Italiener hat er sich damals nicht so sehr auf diese Ambivalenzen eingelassen. Es ist eher so der Mythos des italienischen Volkes, das sozusagen von den Nationalsozialisten besetzt gewesen ist, die ein Opfer des Faschismus waren, nicht selber daran mitgewirkt haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Art und Weise, wie Klaus Mann das eben darstellt, der sich traut, diese Ambivalenzen auch zu zeigen, die er selber eben auch vor Ort erfahren hat, dass auch das mit dazu beigetragen hat, dass Roberto Rossellini diese Episode nicht in den Film übernommen hat, beziehungsweise nur sehr abgewandelt, teilweise mit hier und da so Anspielungen erhalten geblieben, aber das tatsächliche Manuskript wurde eben nicht verwendet.
Wie ist Klaus Mann dann eigentlich mit dieser Enttäuschung umgegangen, die es ja für ihn eindeutig war?
Ja, man kann sich vorstellen, dass es für ihn sehr eine bittere Erfahrung gewesen ist. Er wäre eigentlich auch dringend darauf angewiesen gewesen, dort größeren Erfolg zu knüpfen, weil er tatsächlich immer wieder mit Rückschritten in seinem Leben zu kämpfen hatte. Und dies war eben ein weiterer, der dann noch mit hinzugekommen ist. Und er hat bittere Erfahrungen gesammelt. Das ging ja sogar so weit, dass sein Name nicht mal erwähnt wurde im Vorspann des Films. Dagegen wurde dann sogar geklagt. Also es hatte sogar eine juristische Auseinandersetzung, die dann später noch folgte. Ich glaube, da steckt viel Enttäuschung drin. Und dieses Buch, wo jetzt das Drehbuch veröffentlicht ist und wo auch diese gesamten historischen Hintergründe aufgearbeitet werden, ist natürlich auch so ein bisschen der Versuch, dem ganzen Prozess so ein bisschen späte historische Rechtfertigung zu verfahren und ihm sozusagen damit im Nachhinein ein bisschen zu der Ehre zu verhelfen, die ihm damals eigentlich auch als Autor schon zugestanden hätte.
Im Buch gibt es zum einen Texte von Historikern und Filmwissenschaftlern, die sich mit Klaus Manns Arbeit zu Peiser befassen, aber es kommen dann auch Regisseurinnen und Regisseure zu Wort, die das Drehbuch aus heutiger Perspektive beurteilen. Was sagen die? Hat der Text, der ja immerhin über 70 Jahre alt ist, noch eine aktuelle Bedeutung?
Ja, also zumindest, wenn man das aus Perspektive dieser Regisseure betrachtet, die dort im Buch zu Wort kommen. Das sind Interviews, die mit ihnen geführt worden sind, mit den beiden italienischen Regisseurinnen Chiara Sambucchi und Lucia Chiala und außerdem auch mit dem deutschen Regisseur Didi Dankwart, die sehr präzise darauf eingehen, was das Besondere an Klaus Manns Drehbuchentwurf eigentlich ausmacht und die damit auch unterstreichen, wie wichtig es damals gewesen wäre, wenn auch so eine Stimme schon zu Wort gekommen wäre. Möglicherweise war Klaus Mann damals einfach seiner Zeit ein bisschen voraus. Ob das Drehbuch jetzt heute noch das Potenzial hätte, neu verfilmt zu werden, das steckt ja da so ein bisschen drin auch in diesem Buch mit dieser Veröffentlichung. Das ist vielleicht eine Frage, wo man schauen müsste, wie man es wieder anschlussfähig macht für eine modernere Erzählung. Ich glaube, dass es eher weniger die Frage ist, ob man so eine späte Geschichte am Ende des Zweiten Weltkrieges in Italien nochmal erzählen könnte. Dafür ist das Drehbuch dann vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Es war ja tatsächlich auf eine Episode für 20 Minuten angelegt. Aber die Grundkonstellation, die da drin steckt, so ein Militärgeistlicher, der einerseits versucht, mäßigend auf die Besatzer einzuwirken und auf der anderen Seite zugleich die Erfahrung macht, wie stark diese Gesellschaft selber von nationalsozialistischen rechtsextremen Einstellungen durchsetzt gewesen ist, das halte ich durchaus noch für ein sehr zeitgenössisches Thema, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man das in einem anderen Kontext auch in der modernen Erzählung verwenden könnte.
Der Filmhistoriker Andreas Kötzing über das Buch Klaus Mann, der Kaplan. Es wurde von der Autorin Susanne Fritz herausgegeben und ist im Wallstein Verlag in Göttingen erschienen. Die ca. 300 Seiten kosten 29,90 Euro. Movie, das ist eine Online-Plattform, die nicht nur Filme hochlädt, sondern auch kuratiert. Sie zeigt etwa Festivalentdeckungen, wirft einen Blick in die Kinogeschichte mit Hommagen und Retrospektiven. Eine schöne Tradition von Movie ist, dass man zu Jahresbeginn die Regiedebüts berühmter Filmemacher, Filmemacherinnen und so präsentiert unter dem Titel First Films First. In diesem Jahr sind darunter Filme von Francis Ford Coppola, Lisa Wertmüller, Jajan Köh und Nuri Bilge Ceylan. Über diese ersten filmischen Gehversuche spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, viele Regiedebüts, wenn man die sich anschaut, erzählen Coming-of-Age-Geschichten, was auch damit zusammenhängt, dass die angehenden Regisseure, Regisseurinnen auf den Filmschulen gesagt bekommen, dass sie zunächst einmal Geschichten erzählen sollen, die mit ihnen selbst zu tun haben. Ist das auch bei dieser Auswahl so?
Ja, man könnte ja eigentlich sagen, so erste Filme sind häufig so Schwellenfilme. Also die Helden und Heldinnen wollen ihr Kinder-, Jugend-, Studentenzimmer verlassen, sind aber erstmal an der Schwelle, weil sie den nächsten Raum, also das Leben, noch nicht wissen, wie sie es betreten wollen, was sie erwartet. Aber sie wissen auch noch nicht, welche Erwartungen sie haben. Und hier bei den Regiedebüts von Denis Villeneuve, Mia Hansen-Love und Angela Schanelek ist es so, dass die Protagonisten eigentlich sich schon im nächsten Raum befinden, die erste Liebe gelebt haben, jetzt in festen Beziehungen sind. Und das hängt sicher damit zusammen, dass diese drei Filmemacherinnen und Filmemacher einfach schon vorher auch andere Sachen gemacht haben. Also die beiden Regisseurinnen haben als Schauspielerinnen gearbeitet, Mia Hansen-Love hat eben auch Filmkritiken geschrieben und Denis Villeneuve hat erstmal Dokumentarfilme als Assistent gedreht, war auch auf dem Nordpol mit dabei. Also da kommen schon ganz andere Erfahrungen in den Regiedebüts mit rein. Aber man merkt diesen drei Leuten einfach auch an, dass sie einfach die Kinogeschichte kennen. Also dass sie auf einer ganz eigenen Art schon ihre Themen angehen und dass sie sich mit eben ihre Vorbilder gefunden haben und jetzt ihre eigene Filmsprache schon in ihren Erstlingen eigentlich schon entwickelt haben.
Kannst du das mal beschreiben? Warum sind diese Regiedebüts schon so eindrücklich?
Dann nehmen wir mal Denis Villeneuve, der ist ja später bekannt geworden mit seinen sehr atmosphärischen Science-Fiction, ne? Also Blade Runner 2049. Und jetzt sein Regiedebüt heißt Der 32. August auf Erden. Es geht um eine Frau, die möchte, dass ihr bester Freund ihr ein Kind macht. Der sagt, okay, aber das will ich in der Wüste machen. Dann sind sie auf einmal in dieser irrsinnigen Salzwüste von Utah, sind da wie die letzten oder die ersten Menschen auf der Erde glücklich und verloren zugleich. Und da hat man schon diese Stimmung, die später in seinen Filmen auftaucht, dass der Mensch wieder so auf sich zurückgeworfen wird. Und bei Mia Hansen-Love ist es dann wiederum aber ihre ganz eigenwillige Dramaturgie. Also da geht es um ein Paar, das eigentlich gar keines mehr ist. Das hängt mit seiner Drogensucht zusammen, mit seinem Selbsthass. Und das wird alles so in einzelnen Kapiteln die Trennung erzählt und dann auf einmal 11 Jahre weiter, dann nimmt der Film die Perspektive der Tochter ein, die ihren Vater lange Zeit nicht gesehen hat. Und dann wird auf einmal diese Annäherung erzählt. Also das ist schon alles sehr verblüffend, wie frei eigentlich diese Regisseure, auch Angela Schanelek, schon in ihrem ersten Film arbeitet.
Der chinesische Regisseur Zha Zhangke ist auch dabei. Der gilt ja so als Chronist seines Landes, in denen mit seinen Filmen hält er gerne mal auch die gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen der letzten Jahrzehnte in seiner Heimat fest. Wie ist es bei seinem Erstlingswerk Pickpocket? Hat er damit da schon begonnen?
Ja, auf alle Fälle. Der Film lief ja 1998 auf der Berlinale im Forum und das war ja so eine Zeit, wo man so ganz andere Bilder aus China gesehen hat. Die Skyline von Shanghai wird immer größer, in Peking keine Fahrräder mehr, nur Autos. Und dann spielt dieser Film in einer ärmlichen kleinen Stadt und du kriegst auf einmal die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der eben kein Stück von dem großen Kuchen abbekommt. Und du kriegst auch mit, dass Big Brother immer da ist, also überall gibt es dann immer noch die offiziellen Lautsprecheransagen von der Regierung. Und das ist ein unheimlich trauriger dokumentarischer Einblick jenseits der damaligen offiziellen Bilder gewesen. Wenn man das sieht, dann ist das einfach ein Zeitdokument heute noch, der Film.
Auch dabei ist der türkische Filmemacher Nuri Bilge Ceylan, dessen Werk ist wiederum sehr autobiografisch geprägt. Da geht es immer wieder um die Unterschiede zwischen Land und Stadt, die er selbst in seiner Kindheit und Jugend erfahren hat. Wenn man sich jetzt den Titel seines Regiedebüts vornimmt, Die Stadt, dann scheint er schon recht früh damit begonnen zu haben.
Ja, auf alle Fälle. Die Stadt ist eher so eine kleine Stadt irgendwo in Anatolien. Und es geht um ihn und seine Schwester und also er ist da wirklich lange Zeit groß geworden und es ist einfach, man kommt rein in eine Großfamilie über die Perspektive der Geschwister. Man lernt die hart arbeitende Mutter und Großmutter kennen, dann der Großvater, der am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat. Dann kommt ein Cousin wieder vom Militärdienst, der denkt auf einmal, dass diese Stadt einfach so eine Art von Gefängnis für ihn ist. Und eigentlich wiederholt sich das ähnlich dann in den späteren Filmen dieses türkischen Regisseurs auch, dass er eben immer anhand von Familiengeschichten oder von Beziehungen so wirklich ein türkisches Leben, ein Panorama türkischer Gegenwart entwickelt.
Wie ist es bei Francis Ford Coppola und Lina Wertmüller? Die blicken ja auch auf ein gewaltiges Werk zurück. Sind da ihre Regiedebüts auch schon so überwältigend?
Ja, auf alle Fälle sind sie ganz interessant zu sehen. Und beide sind interessanterweise, habe ich jetzt auch erst festgestellt, 1963 entstanden. Coppola gehört zu den New Hollywood-Regisseuren, die bei Roger Corman, bei seinen Horrorfilmen, die immer billig gedreht waren, angefangen hat. Und er hat dann auch einen Horrorfilm erst gedreht, Demencia 13. Das ist eine total trashige Handlung um einen Serienkiller in einem großen Anwesen auf irgendeinem Schloss in Schottland. Aber da erkennt man schon unheimlich viel. Diese Familie ist genauso wie seine spätere Mafia-Familie verworfen. Die Menschen sind sich fremd. Und es gibt hier auch schon diese existenzielle Einsamkeit seiner Charaktere. Also im Horrorfilm hat er schon geübt, ja. Und Lina Wertmüller hat ja dann später immer so wilde, durchgedrehte Filme gemacht. Und die Basiliken ist eher so eine Studie, ja, in neorealistischer Erzähltradition. Dokumentarisch hält sie die Liturgie in einem kleinen Dorf fest, zeigt aber auch, wie dieses Dorf diese Liturgie selbst produziert. Und dadurch hat der Film auch schon so was sehr Satirisches. Und diesen satirischen Blick hat sie dann später ja auch immer wieder übernommen.
Anke Lewicke über First Films First, so heißt die Reihe, die sich den Regiedebüts berühmter Filmemacher, Filmemacherinnen widmet. Und sie ist auf der Streaming-Plattform Mubi zu finden. Falls Sie Vollbild noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das jederzeit tun. Vollbild gibt es als Podcast über alle bekannten Podcast-Plattformen, zum Beispiel auch über unsere DLF-Audiothek. Ich bin Susanne Burg.